Guten Morgen miteinander. Ich gratuliere dieser Gemeinde zu der schönen Räumlichkeit. Es ist wirklich schön, wenn ihr es hier habt. Und gross und geräumig. Es ist erfreulich. Danke für den Predigtext. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Der Predigtext, den wir jetzt gehört haben, ist nicht unbedingt mein Lieblingstext. Ich lese sehr gern in den vier Evangelien. Da wird einem so anschaulich erzählt, wie Jesus gelebt hat. Es ist auch ein gewaltiger Aufsteller, von den Wundern zu lesen, die er gemacht hat. Es ist auch faszinierend, wie er uns lehrt, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Auch kann man in diesen Gleichnissen, die Jesus so erzählt hat, so viel Positives und Gutes lehren. Oder das, was Jesus seinen Jüngern noch als Letztes mit auf den Weg gegeben hat, bevor er dann verhaftet worden ist, das ist so wertvoll für uns, auch heute, in der heutigen Zeit, noch top aktuell. Aber ich muss ehrlich zugeben, was dann nachher kommt, das würde ich am liebsten einmal auslassen, wenn ich in der Evangelie lese. Bis dahin würde es mir gefallen, das würde man, ja, das stellt einem auf, aber nachher, wenn es dann um Verhaftung geht, ums Verhör, um die Kreuzigung, das würde ich am liebsten auslassen. Dort ist alles so düster, so hoffnungslos und so etwas von ungerecht. Ich weiss nicht genau, mit was es zu tun hat, wieso dass ich diese Kapitel nicht gerne angehe, wieso das am liebsten würde auslassen. Es liegt nicht daran, dass im Text jetzt halt zu viel Gewalt und zu viel Brutales vorkommt. Sicher nicht, weil wir sind uns von Kino und Fernsehfilm sind wir noch ganz anders gewöhnt. Hat es womöglich damit zu tun, dass mich der Leidensweg von Jesus ganz persönlich etwas angeht? Schließlich hat Jesus müssen leiden, dass ich meine Schuld von Gott los wird. Dass ich den Frieden mit Gott bekomme. Oder anders gesagt, ich selber habe einen Beitrag dazu geleistet, dass der Sohn von Gott auf so eine fürchterliche Art und Weise musste sterben. Ich weiss, dass ich es auch heute nicht fertig bringe, immer so zu leben, dass ich jetzt vor Gott bestehen kann, dass er seine Freude hat an meinem Leben, immer und jederzeit. Als Mensch bin ich schuldig geworden und wird auch immer wieder mal schuldig. Und darum ist mir klar, dass ich Erlösung brauche. Erlösung gebraucht habe. Jesus hat die Erlösung vollbracht und ihn hat es etwas gekostet. Er hat die Qualen, die ganze Strafe, die ich verdient hätte, hat er auf sich genommen. Und gerade darum ist es so wichtig, dass ich mir das immer wieder vor Augen hebe, was Jesus für mich getan hat. Und genau um das geht es heute im Karfreitagsgottesdienst. Es ist naheliegend. Wir schauen ganz bewusst an, was es Jesus gekostet hat, dass wir gerettet werden können. Und was wir da entdecken, das verschreckt uns. Das macht uns entsetzt und gleichzeitig unendlich dankbar. Wir gehen jetzt rund 2000 Jahre zurück und tauchen mitten ins Geschehen ein im Zentrum von Jerusalem. Es ist jetzt ganz früh am Freitagmorgen. Über das Wochenende wird das Passafest gefeiert in der Stadt Jerusalem. Das ist das wichtigste Fest für die Juden. Der hohe Priester und seine Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben eine mühsame, lange Nacht hinter sich. Sie haben nämlich den Jesus von Nazareth stundenlang verhört. Der bekannte Unruhestifter. Und am Schluss von dem Verhör, nach dieser langen Nacht, haben sie ihm Gotteslästerung vorgeworfen. Er hätte behauptet, er sei der Sohn von Gott. Das sollte eigentlich für ein Todesurteil lange finden. Aber wir wissen, die Juden dürfen das Todesurteil nicht selber ausführen. Schließlich sind die Römer als Besatzungsmacht im Land. Und sie sind dafür zuständig, wenn es um die Bestrafung von solchen Verbrechern geht. Und darum wird Jesus jetzt nach dieser langen, langen Nacht wird er zum obersten Stellvertreter vom römischen Kaiser geführt, zum Pilatus, am Statthalter von Jerusalem. Die Pilatus, der will jetzt aber das Todesurteil nicht einfach so vollstrecken lassen, ohne dass er nicht selbst überprüft hat, ob der Jesus wirklich schuldig ist. Er hört den Ankläger zu und dann redet er ausgiebig mit Jesus. Aber Jesus verzichtet total darauf, sich selber zu verteidigen. Und trotzdem kommt der Pilatus zum Schluss, dass der Anklagte unschuldig sei. Aber das jüdische Volk, wo bei diesen Verhandlungen auch dabei sein und zuhören, die fordern je länger, je mehr Todesstrafe für Jesus. Jetzt fordern die Juden sogar in Sprechhör auf, dass der Pilatus den Verurteilten soll kreuzigen lassen. Und der Pilatus, er spürt den Druck vom Volk. Und widerstrebend zwar, fügt er sich und übergibt Jesus den Soldaten. Und die peitschen Jesus zuerst einmal aus und schlagen ihm den Rücken blutig. Dann legen sie ihm einen knallroten Umhang an und drücken ihm eine Art Krone aus dornigem Gestrüpp auf den Kopf und verspottet ihn als König der Juden. Und dann führen die Soldaten ab, raus an den Ort, wo die Verurteilten einmal hingerichtet werden. Wir haben den Text gehört aus Matthäus 27 und wir begleiten jetzt den Hauptmann, der den Auftrag bekommen hat, Jesus zu kreuzigen. Der römische Hauptmann, der weiss schon länger von dem Auftrag, dass er jetzt an dem Tag zwei Schwerverbrecher hinrichten müsse. Dass jetzt da noch ein dritter Mann dazukommt, das ist jetzt eine kleine Überraschung für ihn. Auch der sei zum Tod verurteilt worden und müsse gekreuzigt werden, haben sie ihm ausgerichtet. Der Hauptmann weiss, dass der Verurteilte Jesus von Nazareth heisst. Und von ihm hat er so Widersprüchliches gehört. Die einen behaupten, er sei ein Wundertäter, er sei ein Heiler. Und die anderen sagen, er sei ein Gotteslästerer, der geradeaus behauptet hätte, dass Gott sein Vater sei. In der ganzen Stadt Jerusalem ist der Fall von dem Jesus von Nazareth schon seit einer Woche das ganz grosse Stadtgespräch gewesen. Der Jesus hat offensichtlich eine grosse Anhängerschaft, geht dem Hauptmann auf. Und ihm wird sofort klar, dass diese Kreuzigung könnte heikel werden. Es könnte einen Aufruhr geben. Und darum hat er dem Morgen vorsorglicherweise ein paar Soldaten mehr aufgeboten. Mit seinen Soldaten führt er die drei zum Tod verurteilten Männer jetzt aber nicht auf dem direkten Weg zu der Stadt raus. Nein, er treibt sie durch die engen Gassen von Jerusalem, dort durch, wo es am meisten Leute hat. Und so werden die drei Todeskandidaten zu einem Schauspiel, zu einem abschreckenden Beispiel für die Bevölkerung von Jerusalem. Beim Felsen von Golgatha, dort wo Verbrecher einmal hingerichtet werden, dort geht dann alles ganz schnell. Schließlich ist das nicht die erste Hinrichtung für den Hauptmann und seine Soldaten. Jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat. Also jeder Handgriff sitzt. Sie packen die drei Verurteilten, nageln ihnen Hände und Füße auf gekreuzte Holzbalken und das löst Schmerzensschrei aus bei diesen drei, wo allen, die in der Nähe sind, um Mark und Bein gehen. Die Schreie hört man weit umeinander, sogar in der Stadt Jerusalem. Der Hauptmann, der steht die ganze Zeit daneben und schaut zu. Er ist abgehärtet. Dass die drei jetzt in der nächsten Stunde oder Tagen so fürchterlich leiden müssen, berührt ihn jetzt nicht sonderlich. Weil er hat schon sehr viel, zu viel Brutales durchgemacht in seinem Soldatenleben. So eine Kreuzigung kann ihn nicht mehr erschüttern. Jetzt versucht ein Soldat, dem Jesus einen Saft einzuflößen, wo seine Schmerzen ein bisschen betäuben sollten. Aber Jesus weigert sich, davon zu trinken. Das beeindruckt den Hauptmann. Auf das hat bis jetzt also noch keiner verzichtet gehabt. Seine Soldaten hören um Kleider von den Verurteilten Bei dem kümmerlichen Lohn, den seine Soldaten verdienen, ist das ein willkommener Nebenverdienst. In der Zwischenzeit sind die drei am Kreuz alle verstummt. Zum laut Schreien haben sie unterdessen keine Luft mehr. Jeder Schnauf ist eine Qual. Jetzt stöhnen sie nur noch vor lauter Schmerzen. Die beiden Männer auf der Seite von Jesus, die haben Soldaten, die sie ans Kreuz genagelt haben, verflucht. Und was die alles gesagt haben, das hat auch die Soldaten nicht ganz unberührt lassen. Dabei, sie haben ja nur mehr ihren Job gemacht. Der Hauptmann steht ganz nahe beim mittleren Kreuz. Und darum kann er jedes Wort verstehen, wo Jesus sagt. Und ganz deutlich hört er, wie Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie da machen. Diese Worte irritieren den Hauptmann. Das hat ja gerade so getönt, wie wenn der Jesus mit Gott geredet hätte. Und er hat erst noch zu einem Vater gesagt. Hat der Jesus etwa gerade für ihn und seine Soldaten Gott um Vergebung gebeten? Was soll denn das? Schließlich tun sie ja nur ihre Pflicht. Befehl ist schließlich Befehl. Der Hauptmann berührt es eigenartig, dass da einer ist, der wegen ihm mit fürchterlichem Schmerz am Kreuz hängt und für ihn zu Gott betet. Das hat er noch nie erlebt. Er merkt, dass der da in der Mitte am Kreuz hängt, dass der ganz anders ist als jeder, den er schon jemals hingerichtet hat. Und der Hauptmann stört es fast ein bisschen, dass die Leute, die da am Kreuz versammelt sind, der Jesus von Nazareth so verspottet. Da ist zum Beispiel eine laute Stimme, die ruft, wenn du der Sohn von Gott bist, ja, dann steig doch jetzt oben ab vom Kreuz. Auch die geistlichen Führer von den Juden spotten und sagen, andere hätten helfen können und sich selber kann er nicht helfen. Wenn er doch der König der Juden ist, dann soll er sich jetzt aber aus seiner scheußlichen Lage befreien. Wenn ihm das gelingen würde, dann könnten auch wir an ihn glauben. Auch die Soldaten und sogar die zwei Schwerverbrecher, die links und rechts von Jesus am Kreuz hängen, auch die spotten und verlachen dann. Der Hauptmann stört das, aber es ist nicht seine Aufgabe, da einzuschreiten und das Gespött abzustellen. Solange niemand probiert, die drei zu befreien, kann ihm das im Grunde genommen alles gleich sein. Erst jetzt entdeckt der Hauptmann, dass da noch ein paar wenige Anhänger von dem Jesus auch anwesend sind. Ein armes, kleines Häufchen. Frauen und ein paar Männer stehen ganz in der Nähe. Erschüttert stehen sie da, brüllen und versuchen sich gegenseitig Mut zu machen und sich zu trösten. Jetzt, wo der Hauptmann das erbärmliche Häufchen entdeckt hat, merkt er, dass es plötzlich so düster geworden ist. Hey, was soll denn das? Was ist da los? Denkt er, wir haben doch pünktlich am Morgen um 9 Uhr angefangen mit dieser Kreuzigung und seitdem sind doch erst 3 Stunden vergangen, sicher noch nicht mehr. Und jetzt, wo die Sonne am höchsten steht, wieso ist es jetzt plötzlich so dunkel geworden? Es kann ja gar nicht sein. In der Zwischenzeit ist es so dunkel geworden, dass sich die drei Kreuze nur noch ganz schwach gegen den Himmel abheben. Es herrscht eine richtig spängstische Atmosphäre. Und die, die vor kurzem noch so gespottet haben, auch die sind still geworden. Es ist eine eigenartige, bedrückende Stimmung. Am Hauptmann ist es jetzt nicht mehr ganz gehör. Irgendetwas stimmt da nicht. Er spürt, dass etwas Übernatürliches in der Luft hängt. Nicht, dass er Angst hätte. Das kann er sich als Berufssoldat nicht leisten. Aber in dem Moment wäre er doch froh, wenn die ganze Hinrichtung bereits schon vorbei wäre. Der Hauptmann kommt ins Nachdenken. Was wäre, wenn der Jesus von Nazareth gar kein Verbrecher wäre? Der Pilatus hat heute Morgen ja auch gesagt, er finde nichts an dem Jesus, wo er damit Todesstrafe verdient hätte. Hängt mit Jesus von Nazareth womöglich einen Unschuldigen am Kreuz. Jetzt kommt am Hauptmann in den Sinn, dass er doch schon in der vergangenen Woche das Gerücht gehört hätte, dass der Jesus der König der Juden sei. Und schließlich ist das ja auch an dem Schild vermerkt, wo oben an seinem Kreuz hängt, wo steht, dies ist der König der Juden. Wie ein Blitz geht dem Hauptmann Gedanken durch den Kopf. Was wäre, wenn der Jesus von Nazareth zu Recht Gott mit Vater anredet? Wenn er tatsächlich der Sohn von Gott wäre? Nein, das kann nicht sein. Entsetzt weist er den Gedanken von sich. Unterdessen ist es stockdunkel geworden. Und in dem Moment hört der Hauptmann, wie Jesus mit lauter Stimme ausruft, mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Dieser Ausruf erschüttert alle zusammen, wie in der Nähe von dem Kreuz steht. Und der Hauptmann wundert sich, woher nimmt der Jesus nur so viel Luft, dass er so laut ausrufen kann? Er weiß, dass nach 6 Stunden am Kreuz die meisten nur noch röcheln und kaum noch fähig sind, ein Wort zu flüstern. Ein Soldat steckt jetzt einen Schwamm auf seine Lanze und gibt Jesus Essigwasser zu trinken. Anschliessend stößt Jesus noch einen letzten Schrei aus und ruft, es ist vollbracht. Und dann stirbt er. Gleichzeitig passiert etwas, das alle zusammen zu tiefst verschreckt. Man hört ein grollendes, unheimliches Geräusch und dann bebt die Erde. Der Boden, der ganze Felsen, die ganze Stadt Jerusalem wird von einem heftigen Erdbeben durchgeschüttelt. Sobald sich der Hauptmann vom grössten Schreck einigermaßen erholt hat, sagt er zu tiefst überzeugt, das ist tatsächlich der Sohn von Gott gsi. Aber eine grosse Frage lässt der Hauptmann jetzt nicht mehr los. Wenn der, der da tot am Kreuz hängt, der Sohn von Gott gsi ist, warum hat ihn sein Vater im Himmel auf eine so eine schreckliche und abstoßende Art sterben lassen? Die Frage ist berechtigt. Sieht es nicht so aus, als wenn da etwas total schief gegangen wäre? Es kann doch nicht sein, dass man Jesus, den Sohn von Gott, gefangen, verhört, demütigt, geschlagen, verhaftet, verurteilt und hingerichtet hat. Hätte da sein himmlischer Vater nicht schon längstens eingreifen haben? Die Antwort heisst nein. Alles, was da abgelaufen ist, hat zum Plan von Gott gehört. Auch wenn es unglaublich tönt und wenn man es fast nicht verstehen kann. Schon im Alten Testament hat der Prophet Jesaja darauf hingewiesen, was einmal mit dem Sohn von Gott passiert, wenn er als Messias auf die Erde kommt. Und ich lese aus dem Jesaja 53, Vers 3 bis 7 vor. Der Jesaja, der schreibt da über Jesus. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen zerschlagen, verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Schon 700 Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat Jesaja genau geschildert, was mit dem Sohn von Gott einmal passiert. Der Text beschreibt eindrücklich, was wegen der Schuld von uns Menschen Jesus hat müssen erdulden. Und das war also kein Unfall, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Da ist nichts schief gelaufen. Nein, das hat zum Plan von Gott gehört. Auch Jesus selber hat seinen Jüngern ein paar Mal erzählt, was am Schluss von seinem Leben noch passiert. Und ich lese aus Matthäus 20, 18 und 19 vor, wo er zu den Jüngern sagt, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Jesus hat immer genau gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat Bescheid gewusst über seinen Tod am Kreuz. Aber mal ehrlich, was macht das für einen Sinn? Jesus war 3 Jahre lang öffentlich unterwegs gewesen. Er hat Menschen ins Staunen versetzt durch seine Predigten. Manche waren auch entsetzt darüber, was er predigt hat. Er hat die Leute berührt. Und er hat Wunder da. Er hat den bedürftigen Menschen geholfen. Durch sein Leben hat er eigentlich allen bewiesen, dass er der Messias ist. Er war beim Volk sehr beliebt. Und dass dann so jemand so ein schreckliches Ende nimmt, das kann doch nicht der Wille von Gott sein, oder? Doch, wie gesagt, Gott hat alles genau so geplant. Gott hat uns Menschen über 600 Gebote und Gesetze gegeben, dass wir die einhalten sollen. Und schon zur Zeit vom Alten Testament haben die Menschen gegen diese Gesetze und Gebote verstoßen und sind schuldig geworden vor Gott. Und diese Schuld haben sie können wieder gut machen, indem sie Gott geopfert haben. Vor allem Rinder, Geissen und Schaf sind massenweise Gott geopfert worden. Aber das war für Gott selber nur eine provisorische Lösung. Das Blut von diesen Tieren hat die Schuld der Menschen eigentlich nur so zugedeckt, aber hat sie nicht zum Verschwinden bringen können. Zum Zünden der Menschen endgültig und vollständig aus der Welt zu schaffen, hat es ein Opfer von ganz anderer Qualität gebraucht. Nämlich ein Opfer ohne Fehler, ohne eigene Sünde. Tadellos und heilig. So wie Gott selber ist. Und dem Anspruch hat nur einer genügt. Jesus Christus, der Sohn von Gott. Und trotzdem, wir kommen nochmal auf die Frage zurück, wieso hat es Gott zugelassen, dass sein Sohn auf so eine brutale, entwürdigende und scheußliche Art sterben musste? Also, wenn er doch schon sterben musste, wäre es nicht ein bisschen humaner gegangen? In der brutalen und fürchterlichen Hinrichtung von Jesus Christus spiegelt sich die Grösse der Schuld von uns Menschen gegenüber Gott wider. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen Tendenz haben, unsere Sünde und unsere Schuld vor Gott bei weitem zu unterschätzen. Der Gott, der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der ist so rein und heilig, dass kein Mensch mit seinem Lebensstil auch nur annähernd in der Nähe von dem heiligen Gott kann geduldet werden. Jeder schlechte Gedanke, jede Falschtat, jedes wüste Wort trennt uns von Gott und von Betrug, Diebstahl, Unzucht und Totschlag müssen wir da gar nicht reden. Für all die Sünden, die wir Menschen verbrochen haben, für die grossen, aber auch für die kleinen, auch für die brutalsten Misshandlungen, die wir Menschen an zufügen, auch für Kriegsverbrechen, hat Jesus Christus durch sein Leiden mit seinem Tod gezahlt. Man hat Jesus ein Dornengestrüpp als Krone auf den Kopf gedrückt, dass ihm das Blut übers Gesicht abgelaufen ist. Und damit hat Jesus für unsere schlechten Gedanken gebüßt. Wo ihn die Soldaten als König verkleidet, verspottet und geschlagen haben, hat er für unseren Stolz gezahlt. Unseren Stolz, weil wir immer wieder meinen, wir hätten unser Leben schon im Griff. Wir sind kleine Könige und kommen ohne Gott aus. Der Pilatus hat Jesus auspeitschen lassen. Man hat ihm den Rücken bis auf die Knochen blutig geschlagen. Das war Strafe für die körperlichen Schmerzen, die wir Menschen uns gegenseitig antun. Jesus hat am Kreuz das volle Leiden auf sich genommen. Er hat auf den Trunk verzichtet, wo ihm seine Schmerzen ein bisschen hätten können lindern. Er hat auch die grösste Macht auf sich genommen, die die Menschen dann antun können. Man hat ihm Kleider weggenommen und hat ihn nackt, ihn als Unschuldigen, zusammen mit zwei Schwerverbrechern, wie einen Kriminellen hinrichten lassen. Jesus hat den Spott am Kreuz über sich ergehen lassen und dafür gebüßt, weil wir uns gegenseitig mit Wort immer wieder fertig machen und auch demütigen. Er hätte jederzeit seinen Engel rufen können. Und die Engel, die wären gekommen und hätten ihn aus seiner scheußlichen Lage befreien können. Jederzeit. Aber er hat darauf verzichtet. Wegen uns. Aber das Schlimmste für den Sohn von Gott war vermutlich der Moment, wo er im Todeskampf am Kreuz sogar von seinem eigenen Vater, vom lebendigen Gott, verlassen worden ist. Jesus hat immer den Willen von seinem Vater getan. Sie sind in einer innigsten Beziehung. Sie waren ja, eins miteinander. Aber die letzte Phase von seinem Kampf am Kreuz hat er allein müssen durchstehen. Dass es während der Kreuzigung 3 Stunden lang so stockdunkel geworden ist, das hat ganz zum inneren Gemütszustand von Jesus gepasst. Im Zusammenhang mit dem Erdbeben erwähnte Matthäus in seinem Bericht über die Kreuzigung noch etwas ganz Interessantes. Ich lese aus dem Predigttext den Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten. Dass der Vorhang im Tempel verrissen ist, und zwar gerade in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, hat eine grossartige Bedeutung. Der Vorhang hat bis zu dem Zeitpunkt den heiligsten Teil vom Tempel, der Teil, wo Gott selber anwesend war, vom restlichen Tempel abtrennt. In den Teil hinter dem Vorhang hat nur der hohe Priester dürfen hingehen, nur einmal im Jahr. Und nur dann, wenn er für sich selber und für das ganze Volk Israel Gottes Opfer dargebracht hat. Außerdem hat niemand dürfen ins Allerheiligste gehen. Wenn nur schon jemand hinter dem Vorhang geschaut hätte, hätte er müssen sterben. So heilig ist der Gott. Dass der Vorhang in dem Moment verrissen ist, wo Jesus gestorben ist, bedeutet darum etwas ganz Grossartiges. Jesus hat uns den Weg zu Gott frei gemacht. Durch sein Opfer haben wir Menschen jetzt einen freien Zugang zum lebendigen Gott. Klar, Sünden trennen uns von Gott. Aber wenn die Sünden durch den Tod von Jesus weggeräumt sind, gesühnt sind, dann ist die Trennung aufgehoben und wir haben freien Zugang zu Gott. Jesus hat die Folgen von unseren Sünden vollständig auf sich genommen. Das stimmt für alle, die daran glauben, dass das Opfer für Jesus auch für sie gilt. Jeder Mensch, der das Opfer für Jesus für sich persönlich in Anspruch nimmt, kommt den Frieden über mit Gott, wenn er seine Schuld einsieht, bereut und um Vergebung bittet. Und darum ist das, was am Karfreitag und dann am Ostersonntag passiert ist, das allergrösste Ereignis in der Geschichte der ganzen Menschheit. Dank am Karfreitag dürfen wir freudig vorwärts schauen auf den Ostersonntag. Auf den Tag, wo Jesus nach seinem Tod wieder zum Leben auferstanden ist. Für jeden Mensch, der an Jesus Christus glaubt und auch an sein Sterben am Kreuz, für den hat Ostersonntag eine ganz grossartige Bedeutung. All diese Menschen dürfen wissen, so wie Jesus wieder lebendig geworden ist, genau so lässt Gott uns Menschen, wenn wir an Jesus glauben, nach dem Tod auch zu einem ewigen Leben bei Gott im Himmel auferstehen. Ganz so, wie es im Johannes 17, Vers 3 heißt: Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, es ist unglaublich. Es ist sicher nicht ein Text, den man einfach so lesen kann und der einem unberührt lässt. Wir können an dem ermessen, was du hast, was die Sünde von Gott bedeutet. Wie schlimm das ist und wie wir keine Chance hätten, die Sünde wieder loszuwerden. Du hast es tun für uns. Du hast all die Schmach, die Verleumdung, die Anschuldigungen, die Schmerzen, das ganze Leiden und schlussendlich sogar der Tod auf dich genommen. Das, was wir verdient hätten, das hast du durchgelitten und durchgemacht. Und das, obwohl du selber Gott bist. Du hast deine himmlische Umgebung verlassen. Du hast es dort wunderbar und schön gehabt. Aber nein, du bist in den Sündenpfuhl runtergekommen auf die Erde. Du hast ganz genau gewusst, was auf dich zukommt. Und du hast es trotzdem gemacht. Herr, das erschüttert uns, wenn wir sehen, was du wegen uns hast müssen durchmachen. Und gleichzeitig freut es uns, dass du den Weg gegangen bist. Es erfüllt uns mit einer gewaltigen Freude, dass es überhaupt einen Weg gibt, dass wir in den Himmel kommen können. Dass der Weg frei ist zum lebendigen Gott und dass wir nicht in unseren Sünden kaputt gehen müssen, sondern dass es einen Weg gibt, der zum Frieden führt. Herr, wir haben das dir zu verdanken. Und darum werden wir dich im absoluten Mittelpunkt haben und wir werden dich gross machen, dich anbeten, verehren, dich loben und preisen, wie es du verdienst. Amen.